von euch war auf dem Solar-Nachtreffen, als wir im Luisenpark waren. Ah, okay. Ich habe gerade eben so den Notenständer angefasst und habe schon so ein leichtes phobisches Gefühl gekriegt. Bei mir ist das letzte Mal, waren über 1000 Leute da und der Notenständer ist während der Predigt zusammengebrochen. Aber ich glaube, ich habe es ganz souverän gehandelt. Ne? Voll gut. Wenn ihr meine Stimme hört, merkt ihr, ich bin ein bisschen heißer. Das liegt vor allem daran, dass wir mit einem Team von 20 Leuten ungefähr Montag, Dienstag auf der Tech Arts waren. Das war eine Konferenz in Bochum von Willow Creek veranstaltet. Wir sind hier eine Gemeinde im Willow Creek Netzwerk. Und da geht es vor allem um Gottesdienstgestaltung und alles, was mit der Bühne zu tun hat, Predigen, Moderation, Lobpreis und so weiter. Und die haben alles reingepackt. Das heißt, man musste auch besonders laut singen. Einer hat nach dem Eröffnungskonzert, hat gesagt, hey, ich weiß gar nicht, ob ich gesungen habe. Ich weiß, mein Mund hat sich bewegt, aber ob da was rauskam, habe ich nicht gehört. Das heißt, man musste da schon ziemlich grölen und am Donnerstag war es, da war ich mit 2 sechsten Klassen von morgens bis spätabends in Tripsdrill und ich musste den ganzen Tag Achterbahn fahren. Und das geht bei mir nicht ohne Lachen und Schreien. Eine Schülerin hat gesagt, Herr Weber, man hat Sie voll rausgehört. Alle haben so gekrischen und Sie, bei Ihnen war es so ganz so tief, so ein ganz dreckiges Lachen. Okay, und das ist, also ihr hört die Spätfolgen. Von daher hoffe ich, dass meine Stimme die Predigt durch noch funktioniert. Und danach ist eh egal. Ich bete noch zu Beginn. Gott, wir preisen dich. So genial, jetzt schon die erste Zeit im Gottesdienst mit Liedern dich zu loben, dich zu preisen, Herr. Zusammen dazustehen und dich, den dreieinigen Gott, anzubeten. Du bist einfach nur mega genial. Wir danken dir dafür, dass wir dich als Vater haben dürfen, dass wir dich als unseren Erlöser erleben dürfen. Danke, dass wir deine Kinder sein dürfen. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, jetzt im weiteren Teil dich weiter zu loben und zu preisen durch unsere Gedanken, durch unsere Antwort auf deine Worte, Herr. Wir lieben dich, Herr, und wir danken dir dafür, dass wir zu dir gehören dürfen. Amen. Als ganz normaler Deutscher, wie reagierst du, wenn jemand auf dich zukommt und dich überrascht mit einem großzügigen Geschenk? Zum Beispiel, stell dir vor, dein Nachbar kommt vorbei und drückt dir einen Umschlag in die Hand und sagt, hey, da sind 200 Euro drin, das ist für dich. Was tut man? Es sind zwei Dinge, die man tut. Was ist das Erste, was man tut? Gidi? Man bedankt sich. Hey, wer ist dein Papa? Der hat es richtig gut gemacht. Zuerst bedankt man sich. Manche von euch würden sagen, ah, nein, das kann ich doch nicht annehmen und nein, nein, nein. Und dann drückt euer Nachbar euch aber den Umschlag trotzdem in die Hand. Ihr bedankt euch, sagt vielen, vielen Dank. Und noch im selben Augenblick passiert was Zweites in eurem Kopf. Was ist das? Ihr fragt euch, warum? Ja, das ist wahr. Wo ist der Haken? Ja, genau. Genau. Also all die Dinge, die ihr gesagt habt, stimmen natürlich, aber eine Sache, die wird auf jeden Fall relativ schnell eingeschalten in eurem Kopf. Ihr fragt euch, okay, wie kann ich jetzt diesen Nachbarn beschenken? Wie kann ich mich revanchieren? Ich kann jetzt nicht einfach die 200 Euro nehmen und dann nie wieder was tun, sondern jetzt ist die Frage, was kommt von meiner Seite? Das Leben besteht zu einem großen Teil aus Geben und Nehmen. Und das ist auch gar nicht falsch. Also es stimmt doch, ne? Eine Hand wäscht die andere. Man gibt und man nimmt. So funktioniert Gemeinschaft, so funktioniert Gesellschaft auch. Und vielleicht auch noch ganz normal für uns, unser Leben funktioniert auf dem Prinzip von Leistung und Gegenleistung. Wenn man sich das mal vorstellt, die meisten von uns würden sagen, wir wollen niemandem zur Last fallen. Wir wollen nicht einfach nur nehmen, wir wollen auch geben. Ja? Oder wenn jemand was für dich tut, dann revanchierst du dich dafür. Das ist ganz normal. Wenn irgendjemand aus HDH von irgendeinem Team eine spezielle Arbeit macht oder sich irgendwie besonders reinhängt, wir denken jetzt an die Chrissy zum Beispiel, die mit ihrem Team letzte Woche den Erntedankgottesdienst gestaltet hat, dann möchte man diesen Leuten was Gutes tun. Und das ist auch wichtig und das ist auch gut. Man revanchiert sich großzügig. Und auf der anderen Seite, nicht nur wenn du empfängst, sondern auch wenn du gibst. Wer von euch ist berufstätig? Relativ viele, genau. Ihr haltet euch an die Forderungen eures Arbeitgebers, was die Uhrzeiten betrifft, was das Arbeitspensum betrifft und so weiter. Ihr gebt etwas in diese Arbeitsbeziehung, dieses Arbeitsverhältnis und ihr wartet eine Gegenleistung, nämlich einmal im Monat eine Überweisung aufs Konto zu bekommen. Das ist ganz normal. Oder wenn ihr in eine zwischenmenschliche Beziehung investiert ihr rein Und ihr investiert nicht einfach nur rein, weil ihr denkt, es ist cool, da rein zu investieren. Ihr wollt auch, dass was zurückkommt. Für alle, die verheiratet sind, die wissen genau, es ist ein Geben und Nehmen. Man investiert in eine Beziehung und es kommt etwas zurück. Und wenn nichts zurückkommt, dann ist es irgendwie eine dysfunktionale Beziehung. Ja, wenn ich immer nur investiere in die Beziehung mit Jessie und es kommt nichts zurück, nicht mal ein leckeres Essen, ja, dann bin ich irgendwann frustriert. Und dann funktioniert irgendwie die Beziehung nicht so richtig. Meine Frage an dich heute Morgen ist, wie das mit deiner Beziehung zu Gott ist. Ob du manchmal vielleicht das Gefühl hast, du investierst und investierst und investierst in diese Beziehung hinein und irgendwie kommt nichts zurück. Du tust und tust und tust, aber du bekommst nicht das raus, was du rauskriegen möchtest. Genau das war nämlich das Problem von einem jungen Mönch vor 500 Jahren, Martin Luther. Der war mega frustriert mit Gott. Ihr kennt die Story von Luther, junger Typ, läuft durch ein Gewitter, Blitze schlagen links und rechts neben ihm ein und er ruft die heilige Anna an, die Schutzpatronin der Reisenden, ist das glaube ich, und ruft, schmeißt sich in den Schlamm, es war Nacht, schmeißt sich in den Schlamm im Dunkeln und ruft, heilige Anna, wenn ich diesen Sturm überlebe, dann werde ich Mönch. Er überlebt, er wird Mönch und beginnt sein Leben als Mönch zu leben die lateinischen Schriften zu studieren. Und er ist mega frustriert. Luther hat die Bibel, bevor er sich bekehrt hat, kannte er die Bibel sozusagen auswendig. Und er hat Bibelstellen gelesen wie diese hier. In 5. Mose 28 steht das in Vers 1 und in Vers 15. Wenn ihr dem Herrn, eurem Gott, gehorcht und alle Gebote haltet, wird euch der Herr, euer Gott, segnen. Und dann Vers 15, wenn ihr jedoch dem Herrn, eurem Gott, nicht gehorcht und seine Gebote und Vorschriften nicht gewissenhaft befolgt, werden euch Flüche treffen. Er hat solche Texte gelesen und er war einfach nur frustriert. Er hat nämlich in der Bibel gelesen, Gott ist ein gerechter Gott, der von uns Heiligkeit fordert und Sünde bestraft. Und Luther hat selbst gemerkt, Gott, deine Maßstäbe, die sind viel zu hoch. Deine Vorstellung davon, wie ein heiliges Leben aussieht, ist viel zu hoch. Wenn ich alle Gebote halten muss, um bei dir anzukommen, dann schaffe ich das einfach nicht. Ich bete, ich studiere die Bibel, ich kann sie auswendig. Ich versuche, ein heiliges Leben zu führen als Mönch und trotzdem schaffe ich es nicht, es dir recht zu machen. Du verlangst von uns Menschen Perfektion und das kriegt keiner hin. Das war Luthers Problem. Und Luther hat geschrieben, vor seiner Bekehrung, als er noch katholischer Mönch war, ich hasste Gott, weil er uns Sünder mit dem Gesetz, also mit der Bibel und mit der Erbärmlichkeit unseres Lebens erschreckte. Der Mönch Luther saß im Kloster und hat Gott gehasst, weil er gesagt hat, okay, ich weiß, du bist ein gerechter Gott, du versprichst allen möglichen Dingen, aber ich kann es nicht schaffen, keiner kann es schaffen. Hat Gott so gesehen wie so einen alten Mann auf dem Esel, der so eine Möhre am Stab vor die Nase des Esels hält, sodass der Esel voranläuft, aber der Esel kommt nie an die Möhre ran. Und so hat sich Luther gefühlt. Und so hat Luther Gott gesehen. Ich hasse diesen Gott, der mir die Möhre vor die Nase hält. Aber ich kann die nie erreichen. Und seine Grundfrage als junger Mönch war, wie kann ich es Gott recht machen, obwohl ich doch ein Sünder bin? Wie soll das funktionieren? Und er hat keine Antwort gefunden. In der damaligen Zeit gab es eigentlich nur eine Lösung, theologisch gesehen. Wenn Gott viel von mir verlangt, dann muss ich mich eben noch mehr anstrengen. Ich muss mehr beten, ich muss mehr in der Bibel lesen, ich muss mehr Buße tun. Ihr kennt vielleicht die Story von Martin Luther, der war ein leidenschaftlicher Beichter. Der hat einen Beichtvater im Kloster gehabt und der hat schon morgens angefangen. Täglich hat er 2 Stunden gebeichtet. Und sein Beichtvater, der war so genervt von ihm, Er hat mal zu ihm gesagt, nach einer 2-stündigen Beichte, okay, aber jetzt gehst du erstmal sündigen und erst dann kommst du wieder zurück zum Beichten. Also, wenn Gott viel von mir verlangt, dann muss ich noch mehr liefern. Das war die damalige Kirchenpraxis, die damalige theologische Meinung. Der Grundsatz, Zitat, war der folgende. Wer tut, was an ihm ist, dem versagt Gott die Gnade nicht. Also der Mensch, der tut, was Gott von ihm verlangt, dem versagt Gott die Gnade nicht. Die Gnade wurde also verstanden als eine Reaktion Gottes auf unsere Anstrengungen. Ich strenge mich an und dann wird Gott mir gnädig sein. Das war die Lehre. Und sie, meiner Meinung nach, oft immer noch, jetzt mal Hand aufs Herz, die wir hier sitzen, wir müssen uns jetzt nicht aufregen über die katholische Kirche. Wir müssen uns nicht aufregen über die katholische Kirche vor 500 Jahren. Ich glaube, dass wir oft genau so ticken, auch als evangelische Christen, als auch als freikirchliche Christen. Wir denken doch, also ich höre diesen Satz in irgendeiner oder anderen Form öfter und ich glaube, viele von uns, die das vielleicht gar nicht sagen, denken es trotzdem. Folgenden Satz. Um bei Gott wirklich ankommen zu können, müsste ich... Punkt, Punkt, Punkt. Ja, was müssten wir eigentlich, um bei Gott richtig ankommen zu können? Wie fühlst du für dich persönlich diese Lücke in diesem Satz? Um bei Gott richtig ankommen zu können, müsste ich eigentlich. Ganze Hausgruppenabende formen sich manchmal um diese Frage. Okay, wir haben am Sonntag die Message gehört und jetzt ist die Frage, was müssen wir ändern, damit wir bei Gott ankommen? Ich glaube, dass du und ich, dass wir ganz oft einer Theorie anhängen, dass wir diese Lücke schließen müssen, dass wir diese Lücke füllen müssen, um es Gott recht zu machen, um bei Gott anzukommen. Hör mal in dich selber rein und frag dich, ob das bei dir so der Fall ist. Ich nenne diese Theorie die Silas-Weber-Dinosaurier-im-Himmel-Theorie und ich erkläre die euch. Silas ist mein jüngster Sohn, der ist 8 Jahre alt, jetzt seit dieser Woche. Wer ihm eine große Freude machen möchte, gratuliert ihm jetzt noch heute. Mein Sohn Silas, der ist 8 Jahre alt und manchmal macht er sich Gedanken über den Himmel. Und vor ein paar Wochen saßen wir gemeinsam am Frühstückstisch und wir hatten eine kurze Unterhaltung. Und da hat der Silas Folgendes gesagt. Gell, Papa, im Himmel gibt es bestimmt auch Dinosaurier. Und ich dachte mir, ja, also kann ich mir gut vorstellen, warum nicht? Ja? Also wahrscheinlich laufen im Himmel Dinosaurier rum. Und dann sagt der Silas, ja, aber kein T-Rex, weil T-Rex, der ist ja böse. Im Himmel kommen ja nur die guten und die lieben Dinosaurier. Die Silas-Weber-Dinosaurier-im-Himmel-Theorie wurde geboren. Und diese Theorie oder diese Theologie hat die Grundlehre, nur die lieben Dinos kommen in den Himmel. Wenn du ein Dinosaurier bist, dann halt dich an die Regeln. Sei ein lieber und braver Dinosaurier. Friss auf keinen Fall kleine Plüsche, Häschen oder noch schlimmer Einhornbabys. Ja? Und wenn du das machst, dann kommst du in den Himmel, in den Dinosaurierhimmel. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir kommt dieser Gedankengang bekannt vor. Aus meinen eigenen Gedanken. Und irgendwie, ja, glauben wir manchmal, wenn wir uns schön an die Regeln halten, wenn wir immer schön das Richtige tun, alten Omas über die Straße helfen. Oder bei einem Pray for Las Vegas ein Like unten dran setzt, dann läuft es auch gut mit Gott. Solange du ein gutes, richtiges Leben führst, dann läuft es gut mit Gott. Genauso hat der noch unbekehrte Martin Luther gedacht. Hey, wenn ich das und das und das und das tue, dann werde ich bei Gott ankommen. Also er ist ins Kloster gegangen, er hat auf Sex, auf Geld, auf Partys, auf Netflix, er hat auf alles verzichtet, hat im Kloster gelebt, um bei Gott richtig gut anzukommen. Tag und Nacht hat er gebetet, Tag und Nacht in der Bibel studiert, er hat investiert in seine Beziehung mit Gott, in seine Errettung. Aber egal, was er gemacht hat, es hat nicht gereicht und es hat den Mann in eine schwere Krise gestürzt. Es hat nicht gereicht. Er kam an Gottes Maßstab einfach nicht ran. Er war und blieb ein verlorener Sünder. Ich bräuchte mal einen Freiwilligen. Gidi, komm mal nach vorne. Tabea, ich bräuchte dich auch. Im letzten Solo habe ich eine Illustration eingesetzt, die möchte ich gerne wiederholen, wenn der Justin heute da ist. Den habe ich, glaube ich, gesehen. Das wird dir bekannt vorkommen. Bitte nichts spoilern. Gidi, hast du Bock auf eine XXL-Packung Potato Chips? Ah, du hast schon was gesehen, ne? Da oben hängt was. Hast du Lust auf die Chips da? Okay, dann lassen wir die mal runter. Und ich sage der Tabea einfach mal, wenn sie Stopp machen soll. Moment. Stopp. Ein bisschen höher. Ah ja, okay, danke, das reicht. Gut, also, Gideon, du hättest gerne diese Chips, ne? Dann würde ich vorschlagen, dass du jetzt einfach mal versuchst, die Chips runterzuholen. Aber versuch nicht, die Decke einzureißen, okay? Ne, du darfst nicht nach hinten, du musst die hier vorne holen. Das ist ein schlaues Kind, ne? Da willst du ja Schnur gehen. Also, Du darfst nur hüpfen. Gute Fragen hast du da. Du darfst nur hüpfen. Versuch's mal aus dem Stand. Stell dich mal drunter. Vielleicht schaffst du es aus dem Stand. Okay, nee, das ist zu schwer. Vielleicht kannst du, versuch's mal hier mit Anlauf. Und versuch nicht gegen die Wand zu springen. Vielleicht hier mit Anlauf. Und jetzt nimmst du Anlauf und springst und versuchst es zu kriegen, okay? Ah, okay. Warte mal, wir lassen es noch ein bisschen runter. Tabea, kannst du es noch ein bisschen runterlassen? Stopp, dankeschön. Okay, nochmal. Du darfst, ja? Ah, vielleicht nochmal mit Anlauf. Okay, Moment. Wir versuchen jetzt noch eine Sache. Wir versuchen es mal mit dem Stuhl. Ich halte den Stuhl fest. Wir stellen ihn ungefähr hier hin, okay? Stell dich mal drauf. Okay, Moment. Und, na, warte mal noch, gehen wir mal kurz runter. Wir gehen eher hier hin. Oh, da ist jetzt Staub drauf. Okay, so, stell dich mal drauf. Ich versuche, den Stuhl zu halten. Stell dich drauf. So, wenn du jetzt gleich springst, dann versuch, auf den Füßen zu landen, okay? Vielleicht könnt ihr ihn anfeuern, okay? Also, Gedi, versuch's. Ganz knapp. Okay, Gedi, danke schön. Applaus für den Gideon. Stopp, du darfst da bleiben. Setz dich mal dahin. Dankeschön, Tabea, du darfst auch nach vorne kommen. Nein, Moment, oben lassen. Einfach festkleben und ich mache den Rest. Dankeschön. Oder wenn du hinter der Bühne bleiben willst, darfst du auch bleiben. Das ist kein Problem. Also so wie der Gidi das eben gemacht hat, danke Tabea, wie der Gidi das eben gemacht hat, so machen das viele, viele Christen unter der Woche, aber auch speziell an Sonntagen im Gottesdienst. So, die hüpfen und versuchen die Gunst Gottes irgendwie zu bekommen, versuchen den Segen Gottes irgendwie zu bekommen, versuchen an den Maßstab Gottes ranzukommen. Hüpfen, aber es reicht nicht. Egal, was man tut, man macht die Augen zu beim Lobpreis. Vielleicht hält man mal eine Hand hoch, wenn man richtig heilig ist, beide. Und wenn man in einer charismatischen Gemeinde ist, dann wird man sich wirklich dann auch überwinden, am Ende des Lobpreises die Hände wieder runterzunehmen. Ja, man versucht alles, was man halt tun kann irgendwie, versucht man zu tun, um Gottes Gunst zu verdienen. Man liest in der Bibel, ja, man macht einen Bibelleseplan, ambitioniert, und versucht vielleicht in einem Jahr komplett durchzukommen. Aber dieses Leistungsprinzip führt uns immer wieder in diese Sackgasse rein. Wir können uns Gottes Gunst nicht verdienen und wir können uns nicht verdienen, irgendwie an den Maßstab ranzukommen. Vielleicht machst du das momentan in deinem Leben auch so. Du stehst unten und oben ist Gott und du hüpfst und du hüpfst und du hüpfst und investierst in diese Gottesbeziehung. Du bist geduldig mit deinem Arbeitskollegen, hüpf. Du liest brav die Bibel, hüpfst hoch. Du betest morgens, bevor du aus dem Bett rausgehst, und du betest abends, bevor du einschläfst, und du hüpfst. Du gehst regelmäßig, also alle 2 Wochen mindestens, in den Gottesdienst, und du hüpfst. Und du vermeidest die besonders schlimmen und die besonders auffälligen Sünden, die anderen auffallen könnten. Und du hüpfst und du kommst nicht ran an Gott. Es reicht einfach nicht. Du bist mega frustriert, so wie Martin Luther vor 500 Jahren mega frustriert war. Geht's noch, Gedi? Geht's noch? Ist gut, ne? So, alles klar, gut. Die Bibel berichtet tatsächlich davon, von diesem krassen Abstand zwischen uns und der Chipstüte. Und die Bibel sagt auch, ja, ihr könnt hüpfen, wie ihr wollt, ihr kriegt es einfach nicht hin. Ihr kommt nicht ran. Aber die Bibel lehrt nicht, dass wir hochhüpfen müssen. Das ist die gute Nachricht. Die Bibel lehrt nicht, dass wir hochhüpfen müssen und uns das runterholen. Die Bibel lehrt, dass das Teil runterkommt zu uns. Gott dreht den Spieß um, nimmt unsere Gedanken, unsere Logik, wie wir versuchen, bei Gott anzukommen, und er geht genau in die andere Richtung. Das ist, was die Bibel lehrt. Gott sagt nicht, du musst es hier hoch schaffen und dann ist alles okay, sondern Gott sagt, ich bin runtergekommen. In Jesus Christus bin ich vor 2000 Jahren zu euch gekommen, um alles wieder gut zu machen. Vielleicht, Gidi, kannst du dich gerade mal hier hinstellen. Gott möchte nicht, dass wir hochhüpfen. Gott möchte uns beschenken. Dankeschön. Jetzt versuch mal, das Teil abzumachen, genau. Klappt es schon offen? Ist schon ein Loch drin? Nee. Okay, perfekt. Kannst runtergehen. Dankeschön. Das ist die Botschaft Gottes an uns Menschen. Deine Sünde ist zu groß. Und deine Fähigkeit, die Sünde wieder gut zu machen, ist zu klein. Du kannst es nicht schaffen, deine Sünde auf der Waage aufzuwiegen mit deinen guten Werken auf der anderen Seite. Deshalb, sagt Gott zu dir, bin ich heruntergekommen, um dich zu mir zu bringen. Es ist nicht deine Leistung, es ist nicht dein Verdienst, sondern es ist allein meine Gnade, die dich rettet. Meine Gnade allein reicht, um alles gut zu machen zwischen dir und mir. Meine Gnade allein reicht, um dich zu retten. Meine Gnade allein reicht, um deine Sünden wegzuwischen und dir Gerechtigkeit auf dein Konto einzuzahlen. Meine Gnade allein reicht, um dich okay zu machen mit mir. Nicht du musst diese Lücke füllen. Nicht du musst da irgendwas reinsetzen, damit es passt, sondern Gott ist gekommen, um diese Lücke auszufüllen mit seiner Gnade für dein Leben. Und Paulus beschreibt es ziemlich cool, eine meiner absoluten Lieblingsstellen in der Bibel, im Epheserbrief Kapitel 2. Da schreibt er an die Christen in Ephesus Folgendes. Epheser 2, 4 bis 9. Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Okay, wenn du jetzt heute Morgen hier sitzt, du hast vielleicht schon 100 Mal gehört oder vielleicht hörst du es zum ersten Mal und du hörst mich sagen, hey, deine Sünde wird einfach weggewischt von Gott aus lauter Gnade und du kannst es nicht verdienen. Vielleicht denkst du dir gerade, hey, das ist zu groß. Wenn du wüsstest, was ich getan habe, wenn du wüsstest, was in meinem Leben passiert ist, dann würdest du nicht einfach so sagen, dass Gottes Gnade und Gottes Kraft viel größer ist als das, was in meinem Leben passiert ist, als das, was ich getan habe. Und genau das ist Paulus' Punkt. Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Vers 7 geht's weiter. Bis in alle Ewigkeit will er, Gott, damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, also Paulus sagt, ich hatte es schon zweimal gesagt, jetzt sage ich es ein drittes Mal, damit ihr es wirklich checkt, liebe Epheser. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendwas groß tun kann. Es ist Gottes Gnade allein. In unserer aktuellen Predigtserie wollen wir uns beschäftigen mit den Grundsätzen der Reformation, die Europa und dann die ganze Welt umgekrempelt haben in den letzten 500 Jahren. Und einer dieser Grundsätze ist sola gratia, Gottes Gnade allein. Luthers erster Grundsatz war, Gottes Gnade allein, nichts daneben, Gottes Gnade allein, nicht deine Leistung, nicht dein Verdienst, retten dich. Ohne dein Zutun. Ja, vielleicht sagst du dir, ja klar, also Gottes Gnade ist nötig, damit ich quasi mich für, also irgendwie ihm, also er tut was und ich tue was. Und Luther hat gesagt, nee. Gottes Gnade allein rettet dich. Du erkennst diese Rettung und dann wendet sich dein Herz in Dankbarkeit zu ihm zu. Aber selbst deine Bekehrung ist keine Tat, die dich irgendwie gerecht macht, sondern einfach nur eine Reaktion auf das, was schon geschehen ist. Jonathan Edwards, der Funke, der die große Erweckung vor knapp 400-500 Jahren in Amerika losgetreten hat. Jonathan Edwards, Prediger in Neuengland. War jetzt nicht so der klassische Erweckungsprediger, der einfach alle emotional mitgerissen hat. Der Typ hat Wort für Wort mit dem Finger auf dem Blatt seine Predigten vorgelesen. Und die Leute haben sich in Scharen bekehrt. Es ist eine riesen Erweckung ausgebrochen. Und er hat Folgendes gesagt. Du trägst nichts zu deiner Rettung bei, außer der Sünde, die deine Rettung erst nötig machte. Das ist ein krasser Gedanke, oder? Du hast zu deiner Rettung gar nichts beigetragen. Nur die Sünde, die Rettung nötig macht. Es ist Gnade allein, die dich rettet. Es ist Gottes Gnade allein. möchte ich abschließen mit dem Gedanken, dass bei Gott das Leistungsprinzip nicht greift. Wenn du versuchst, bei Gott anzukommen mit deiner Leistung, wenn du versuchst, dir was zu verdienen bei Gott, dann landest du in der Sackgasse. Bei Gott gilt das Prinzip Gnade. Also Gottes Gnade ist nicht so wie in der katholischen Kirche damals geglaubt und gelehrt, die Reaktion Gottes auf deine Leistung, sondern die Gnade ist, wie Martin Luther das bezeichnet hat, zuvorkommende Gnade, im wörtlichen Sinne. Zuallererst kommt Gottes Gnade und er rettet dich und er öffnet dir die Augen. Wir haben in Epheser 2, Vers 5 gehört, dass wir tot waren in unseren Vergehungen. Und Gott hat uns reanimiert. Seine Gnade hat uns reanimiert. Also alles, was du Gutes in deinem Leben hast, ob es deine Gesundheit ist, ob es dein Job ist, deine Familie, ob es dein Auto ist, ob es der Segen ist, den du von Gott empfängst, ob es deine Rettung ist, alles, was du Gutes in deinem Leben hast, ist nichts, was du verdient hast, es ist ein reines Gnadengeschenk von Gott. Das hat Martin Luther übrigens auch verstanden, ein paar Jahre später, er saß auf dem Plumpsklo und hat die Bibel gelesen und es stank so und er hat vielleicht runtergeguckt und hat so über den Mist in seinem Leben nachgedacht und hat in Römer 3 gelesen, wo drin steht, dass allein durch den Glauben aus der Gnade wir gerettet werden, dass nichts uns rettet, außer der Glaube, der uns geschenkt ist von Gott. Und dann hat er Folgendes geschrieben nach seiner Bekehrung. Wer sich selbst ungerecht vorkommt und so demütig vor Gott ist, dem schenkt Gott seine Gnade. Du brauchst keine super Leistung. Du brauchst keinen super Verdienst. Du musst erkennen, dass du Gottes Gnade brauchst. Und Gott ist dir gnädig. Gott will nicht deine Leistung, er will dich. Und er schenkt dir seine Gemeinschaft, er schenkt dir Beziehungen mit ihm durch die Gnade. Also, ich lade dich heute Morgen ein. Bitte Gott darum, ganz im Sinne unserer Predigtreihe und im Titel der Predigtreihe, deine Gedanken zu resetten. Reset, ihr kennt es alle, man drückt auf so einen Knopf und dann wird es zurückgesetzt. Ich möchte dich einladen, heute zu beten, dass Gott deine Gedanken, dein Leben auf Werkseinstellung zurücksetzt. Möchte ich ermutigen, einladen, aufzuhören, dich abzustrampeln, um dir bei Gott was zu verdienen. Wenn es stimmt, dass Gottes Gnade allein reicht, dann bedeutet das, dass du bedingungslos geliebt bist von Gott. Bedingungslos. Gott liebt dich. Nichts, was du tust, könnte seine Liebe vergrößern und nichts, was du tust, könnte seine Liebe wegnehmen. Gott liebt dich bedingungslos. Er rettet dich aus lauter Gnade, hat seinen Sohn stellvertretend für dich ans Kreuz schlagen lassen, damit du frei ausgehst. So groß ist seine Gnade. Ich weiß nicht, ob dir... Also mich erstaunt es einfach bei dem ganzen Mist und bei der ganzen Mittelmäßigkeit in meinem Leben. Und stell mir vor, krass, ja, für so einen Typen wie mich, für so einen Typen wie dich und dich und dich, hat Gott seinen Sohn geopfert. Wohl wissend, dass wir es nicht so drauf haben, wie wir es drauf haben müssten. Deshalb hat er einen Weg gemacht. Ich möchte dich einladen, lass dich neu vom Prinzip Gnade begeistern. Epheser 2, Vers 6. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Die Gnade verändert alles. Wenn du die Gnade Gottes verstehst und die Gnade Gottes annimmst für dein Leben, verändert es alles in deinem Leben. Wenn du eine Veränderung brauchst, wenn du einen neuen Start brauchst, wenn du ein Reset auf Werkseinstellung brauchst, dann brauchst du eine Erkenntnis der Gnade Gottes. Dafür möchte ich beten und vielleicht steht ihr gerade mit mir auf. Gott, in deinem Wort steht, dass wir tot waren in unseren Sünden. Solange wir dich nicht haben, Jesus, sind wir tot, geistlich tot. Wir liegen da rum und nichts geht. Ein Toter kann sich nicht selbst reanimieren. Ein Blinder kann nicht anfangen zu sehen, bloß indem er die Augen öffnet. Ein Toter, ein Blinder, ein Stummer braucht Hilfe von außen, um Leben zu empfangen, um sehen zu können, um hören und reden zu können. Und du bist diese Hilfe von außen, auf die wir keinen Einfluss haben. Herr, wir bitten dich, dass du unsere Augen öffnest für deine Gnade, dass du unsere Ohren öffnest für deine Gnade. dass du unsere Herzen öffnest für die Botschaft deiner Gnade, dass du uns bedingungslos liebst und wir nichts tun können, um uns zu retten, sondern einfach nur uns freuen dürfen, dass du es getan hast, Herr. Uns zu dir zu wenden, Herr. Und dir dankbar nachzufolgen. Herr, ich bitte dich für HDH, für diese Woche und über diese Woche hinaus, dass du uns ganz neu klar machst, dass deine Gnade allein uns rettet. Dass alles, was danach kommt, nicht mehr Verdienst ist, sondern einfach nur dankbare Nachfolge. Herr, ich bete für die Hausgruppenabende, dass du uns hilfst, zu verstehen, statt auf irgendeiner Sachebene zu diskutieren, dass du uns hilfst, diese Gnade zu empfangen und zu ergreifen, statt einfach nur drüber zu reden. Allein deine Gnade genügt. Amen.